fliegt an uns vorüber. Wie viele Versammlungen haben wir heute und morgen noch? Und dann gibt es noch den Tisch des Herrn, dann gibt es praktisch nur noch eine Versammlung morgen. Also wir haben noch 4 Versammlungen, das sollte aber ausreichen. Bevor ich mitteile, ich möchte über eine Sache reden, weil ein Bruder eine Frage gestellt hat. Und ich glaube, diese Frage ist von vielen Geschwistern. Sie haben sie auch. Die Frage ist, wenn wir hier den Tisch des Herrn halten, und wenn wir lediglich uns daran erinnern, dass der Herr ein Mensch wurde, gelitten hat und für uns gestorben ist, ist dieses Gebet falsch oder unangemessen? Weil ich 2 oder 3 Mal das erwähnt habe, dass wir, wenn wir nur solche Versammlungen haben, damit meine ich nicht, dass das falsch ist. Wenn wir an den Tod unseres Herrn uns erinnern, dass er gelitten hat, das ist nicht wirklich ganz falsch. Denk nicht, dass das falsch ist. Hebräerbrief hat das auch erwähnt. Aber, es gibt ein Aber. Der Tisch des Herrn umfasst sehr viel. Ihr erinnert euch, dass die Errettung nicht nur bedeutet, dass der Herr für uns gestorben ist, sondern er will uns aufs Völligste erretten. Er will uns bis hin zum Throne erretten, den ganzen Weg. Das ist auch, warum er der Herr zu unserer Errettung ist, der uns den ganzen Weg hindurch erretten will. Deswegen, wenn wir zusammenkommen, um uns an den Herrn, um des Herrn zu gedenken, dann essen wir das Brot und trinken von dem Kelch. Wirklichkeit hat uns die Bibel offenbart, dass der Tisch des Herrn alle Feste umfasst. Das Passafest, das ist, als das Lamm geschlachtet wurde, dank dem Herrn. Mit Sicherheit stellt der Tisch des Herrn, den Tod des Herrn für uns dar. Das ist sehr wichtig. Das ist sicherlich sehr wichtig. Aber er ist auch das Fest der ungesäuerten Brote. Damit wir den Herrn Jesus als seine herrliche und sündlose vollkommene Menschlichkeit erfahren. Und wenn wir dieses Brot essen, was müssen wir machen? Wir müssen den Sauerteig ausfegen und entsprechend vom 2. Mose ist das Fest der ungesäuerten Brote verknüpft mit dem Passafest. Und dann gibt es dort das Fest der Erstlinge, welches von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus spricht. Darum sind die ersten 3 Feste zusammengefasst. Paulus sagte, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir Gläubige immer noch tot in unseren Sünden. Das ist, was in 1. Korinther 15 gesagt wird. Darum, wenn wir diesen herrlichen Herrn erinnern an seinem Tisch, dann tun wir natürlich nicht nur an seinen Tod gedenken, sondern wir müssen ihm auch dafür danken, dass er unser ungesäuertes Brot geworden ist. Weil entsprechend von Johannes 6, wenn ich von diesem Brot nicht esse, wie soll ich ihn dann ausleben? Jesus hat gesagt, der, der mich isst, soll durch mich leben. Dank dem Herrn. Er ist nicht nur für mich gestorben und hat um meinetwillen gelitten und er hat auch so ein wunderbares Brot vom Himmel für uns zum Essen vorbereitet. Wenn wir davon essen, werden wir wirklich auch durch ihn, aus ihm heraus leben. Ist das nicht wunderbar? Das ist auch würdig, daran gedacht zu werden, an seinem Tisch. Und zur gleichen Zeit erinnert es mich, dass ich eine Person bin, die voller Sauerteig ist und ich muss diesen Sauerteig ausfegen. Ansonsten vergesse ich das, wenn ich mich nicht daran erinnere. Und zur selben Zeit gedenke ich auch daran, dass er auferstanden ist und danke ihm dafür. Er starb und er ist wieder auferstanden. Und in seiner Auferstehung waren alle Jünger fröhlich und haben gejubelt. Natürlich, wenn ein Bruder von uns stirbt, dann sind wir alle sehr traurig, aber wenn er plötzlich wieder lebt, dann werden wir alle auch sehr fröhlich. Es bedeutet nicht, dass wir vergessen haben, dass er gestorben ist, aber er ist auch wieder auferstanden und sogar in die Himmel aufgefahren und er wurde verherrlicht. Und er hat den Willen des Vaters erfüllt. Das ist, was der Hebräerbrief uns sagt. Er hat die Erlösung vollbracht und hat uns von allen Sünden gereinigt und ist aufgefahren in die Höhe und hat sich zur Rechten des Allerhöchsten niedergesetzt. Der Hebräerbrief sagt uns auch, dass wir den, der in den Himmel niedergesetzt ist, betrachten müssen, der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Wir müssen ihn anschauen. Wenn wir hierher kommen, um seiner zu gedenken, gedenken wir seines vollständigen Werkes, allem, was er vollbracht hat. Wenn wir alle das verstehen können, glaube ich, dass unser Gedenken an den Herrn viel reicher werden wird. Der Herr Jesus sagt auch, tut das, bis dass ich komme. Er erinnerte sie an sein Wiederkommen, weil das letzte Fest, das Fest der Laubhütten ist. Das Fest der Laubhütten ist mit Sicherheit, bezieht sich mit Sicherheit auf das Kommen des tausendjährigen Reiches. Das sollen wir nicht vergessen. Das ist unser Endziel, Erstlinge zu werden und in dieses Königreich hineinzugehen. Das ist die ewige und die beste Ruhe. Lob und Dank dem Herrn. Ich hoffe, dass die Geschwister das erkennen können und Stück für Stück langsam lernen. Es gibt keine Möglichkeit, unsere Vorstellungen so schnell zu ändern. Ich muss auch lernen, weil ich auch genau den gleichen Hintergrund besitze. Aber wir lernen Stück für Stück und wir verändern uns auch Stück für Stück. So, lob den Herrn und dank den Herrn. Ich hoffe, dass jeder das versteht. So, jetzt lasst uns weiterschauen auf den Hebräerbrief. Es ist sehr schade, dass wir nicht in jeden Punkt hineingehen können, der im Hebräerbrief erwähnt wird. Aber solange wir das Outline haben, ja, natürlich, es tut mir auch leid, dieses Outline ist auch nicht vollständig. Es ist nur dafür da, dass wenn die Heiligen heimgehen, dass sie nicht gleich wieder alles vergessen werden, sondern zu Hause die Verse lesen können und diese Verse betrachten können. Lasst uns die Seite 8 vom Outline anschauen. Es ist die Nummer Römisch 15. Römisch 15 von Kapitel 7 auf dem Outline XV. Zu einem Priest gemacht mit einem Schwur Gottes. Weil unser Herr Jesus als der große hohe Priester etwas sehr Besonderes ist. Und er ist ganz anders als die Ordnung Aarons als Priester im alten Bund. Es ist viel höher. Prinzipiell ist es das Gleiche, weil Gott seine Prinzipien nicht verändert hat. Aber die Ordnung des Hohen Priesters, der unser Herr Jesus Christus ist, ist viel höher als das von Aaron. Darum will der Herr, dass wir das wissen in einer konkreten Weise. In einer festen Weise. Darum hat Gott einen Schwur benötigt. Es ist nicht so einfach. Darum musste er schwören. Er hat geschwört, dass es sich niemals ändert. Als er Aaron eingesetzt hat, hat er noch keinen Schwur gemacht, weil das nur zeitlich war. Aber jetzt, als er unseren Herr Jesus Christus als den großen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt hat, hat er geschworen und einen Eid gemacht. Das bedeutet, dass das ewig ist. Es wird sich nicht wieder ändern. Dank dem Herrn. So, weil dies der Fall ist, gibt es im neuen Bund eine Garantie, dass es ein besserer Bund ist. Eine Versicherung, der alte Bund, der war zeitlich, aber jetzt gibt es einen neuen Bund, der viel besser ist. Darum wurde er der Bürger eines besseren Bundes, der Garant. Das bedeutet, er wird alles erfüllen, was in diesem Bund eingeschlossen ist. Es wird sich nicht verändern, weil er diesen Bund durch sein eigenes Blut gemacht hat. Darum können wir durch diesen Bund alle Verheißungen Gottes genießen und all seine Segnungen. Darum, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch sehen, ist es ein Kelch des Segens. So hoffe ich, dass wenn die Geschwister von diesem Kelch trinken, nicht nur den Wein schmecken und die Trauben schmecken, aber jedes Mal müsst ihr die kostbaren Verheißungen und Segnungen, die Gott uns gegeben hat, genießen. Hebräer 11 sagt, dass wir es mit Glauben empfangen müssen. Diese Segnungen, diesen Kelch des Segens, ihr müsst es dem Herrn sagen, Herr, bevor du zurückkommst, bevor du wiederkommst, möchte ich alle Segnungen und Verheißungen Gottes, die er mir gegeben hat, erfahren. Ist es nicht richtig? Ansonsten trinken wir von diesem Kelch und wir denken immer nur an seinen Tod. Das ist nicht ausreichend. Ihr müsst auch daran denken, dass er durch sein Blut den neuen Bund geschaffen hat. Das ist gut. Lobt den Herrn. Und dann müsst ihr auch wissen, dass all diese guten Dinge, die in diesem neuen Bund umfasst sind. Darum müssen wir noch sehr viel lernen. Ich hoffe, dass der Herr uns barmherzig ist. Er wurde der Garant eines besseren Bundes, ein Bürge. Dank dem Herrn. Er hat sein eigenes Blut benutzt, um diesen Bund zu machen. Und Gott schwor, er hat einen Schwur abgelegt. Er wird ein Priester sein in Ewigkeit. Sein Priesterdienst bleibt für immer. Was bedeutet das? Zuallererst bedeutet es, dass er nicht mehr sterben wird. Er lebt für ewig. Und weil das der Fall ist, wird er sich auch nicht mehr ändern. Es ist unveränderlich. Amen. So benutzt der Hebräerbriefschreiber diesen Vers, um uns zu zeigen, dass er ein Priester für alle Ewigkeit ist. Es ist ein unveränderliches Priestertum. Zuallererst, keiner kann ihn ersetzen. Und sein Dienst als der große hohe Priester kann von wem ersetzt werden? Von niemandem. Ja, was sollen wir jetzt machen, wenn er sterben würde? Kannst du ihn ersetzen? Kann ich ihn ersetzen oder du? Dank dem Herrn. Er lebt für immer. Er lebt alle Zeit. Er ist unveränderlich. Wenn es zu jemand anderem sich ändern würde, dann gäbe es Schwierigkeiten, weil das nicht funktioniert. Darum dank dem Herrn, weil das der Fall ist, sagt der Hebräerbrief, dass er uns aufs Völligste erretten kann. Wenn er durch jemand anderes ersetzt wird und diese Person hat nicht die Fähigkeit dazu, was ist dann, Herr Jesus? Auch wenn wir vielleicht denken, dass dieser Punkt nicht so wichtig ist, wir, wir müssen drüber nachdenken, warum er für ewig lebt. Er lebt für immer, weil er sein Werk vollenden möchte. So wie die Firma Apple. Apple Computers. Steve Jobs ist schon gestorben. Und wer kann ihn ersetzen? Sagt es mir bitte. Stück für Stück wird ihre Strategie sich verändern, weil er weg ist. Vielleicht wird seine Vision nach 2 oder 3 Tagen weg sein, weil er nicht ewig lebt. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile für uns Menschen, aber wir können nicht ewig leben. Aber dieser hohe Priester hat die Fähigkeit, hat diese Fähigkeit, uns aufs Völligste zu erretten. Das Problem ist, du und ich, wir wollen es nicht, weil unsere Herzen so verhärtet sind. Wenn ihr es in diesem Zeitalter nicht wollt, dann muss er im kommenden Zeitalter euch noch vollenden. Denkt nicht, er hat keinen Weg. Mit Sicherheit hat er einen Weg. Bis die Zeit kommt vom neuen Himmel und der neuen Erde, dann werdet ihr aufs Völligste errettet sein und vollendet sein. Wer von uns kann solch ein Werk tun? Keiner. Und er lebt immer da, um für uns einzustehen. Wir sagen den Geschwistern gerne, betet für mich. Bruder, bitte bete für mich, ja? So sind wir doch. Bruder Santi, bitte bete für mich. Aber sagt ihr oft dem Herrn, Herr, du großer hoher Priester, bete für mich. Bitte bete für mich, Herr. Amen. Ich erinnere alle an mich, alle daran, für mich zu beten, aber den Herrn vergesse ich daran zu erinnern. In Wirklichkeit das Gebet, das am besten wirkt, ist sein Gebet. Lest das hier nicht nur. Ihr müsst ihm sagen, großer hoher Priester, oh Herr Jesus, unser großer hoher Priester, bete täglich für mich. Amen. Bete sogar mehrmals am Tag für mich, Herr. Nicht nur einmal. Ich brauche dein beständiges Gebet, nonstop, Herr. Und er wird uns auch helfen, dank dem Herrn. Und dann in Kapitel 7 wird auch erwähnt, dass er heilig ist. Er ist ohne Makel, unbefleckt. Und von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel geworden. Vers 26. Wir Menschen sind ganz hier unten. Ich bin hier unten. Ich werde schnell von der Sünde befleckt und beeinflusst. Aber er ist viel höher, dort über dem Himmel, himmlischen Firmament. Er ist abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Oh, Herr Jesus, schätzen wir diese Tatsache, dass wir solch einen großen hohen Priester haben? Ich ermutige die Geschwister wirklich, dass wenn ihr das Wort Gottes lest, dem Heiligen Geist erlaubt, unser Sein mit diesem Wort zu berühren, weil in dem neuen Bund müssen diese Worte in unser Herz hineingraviert werden. Amen. Jetzt lasst uns das Kapitel 8 betrachten. Kapitel 8 zeigt uns das, was die Hauptsache und der Fokus ist. Der wichtigste Aspekt. Er hat schon so viel gesprochen, aber jetzt kommt er zur Hauptsache. Amen. Herr Jesus. Dies aber ist die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohenpriester, der beides ist, ein König und sowohl auch ein Hohepriester. Und er ist vollkommen. Er ist zu groß. Oft, wenn wir an den Herrn denken, denken wir nicht an ihn als unseren großen hohen Priester. Der zu Rechten, der sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Und Vers 2 ist sehr wichtig. Als ein Diener des Heiligtums, nämlich des wahren Zeltes. Auf dieser Erde gibt es ein irdisches Zelt, aber das wahre Zelt ist, wo der Herr heute ist. Was für ein Zelt bauen wir heute? Was für ein Zelt bauen wir heute? Dieses Zelt ist das Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und kein Mensch. Wenn ihr dieses Wort lest, wenn ich dieses Wort lese, dann muss ich dem Herrn sagen, Herr, ich bin ein Mensch. Ich bin nicht qualifiziert. Dieses wahre und himmlische Zelt aufzubauen. Schon viel früher, in Psalm 127, wurde es erwähnt, wenn nicht der Herr baut, wenn nicht der Herr das Haus baut, ja, was passiert, wenn wir bauen? Meine zwei Hände sind nur Menschenhände. Was kann ich erreichen? Wenn ich fähig wäre, ihr könnt meine Frau fragen, wenn ich es, ich würde einfach nur aufgeben, weil alles, was ich tue, vergeblich ist. Es ist direkt vom Herrn aufgerichtet und nicht von Menschen. Heute ist das, was wir bauen, das Echte, das Wahre, ist es himmlisch oder ist es irdisch? Wir müssen uns diese Frage stellen. Ich frage dir das mich regelmäßig. Als ich von der Highschool abgeschlossen habe, in der Gemeinde in Manila damals, das gleiche Problem geschah in Taipei, aber es hat 1960 und 61 in Manila bereits begonnen. Wir hatten einen großen Kampf. oft waren wir junge Leute sehr verwirrt und wir haben geweint. Wie konnte die Gemeinde so werden? Es war nicht nur einmal, sondern es war so oft. Ich will eigentlich nicht darüber reden, aber ich möchte hier bezeugen, dass am Ende ich den Herrn gefragt habe, Herr, was bauen wir hier wirklich? Was bauen wir hier genau? Aber wenn du, Herr, hier wirklich baust, wie kann alles zusammenfällt, wenn einmal ein Erdbeben kommt? Bis zu dem Maß, dass Leute gesagt haben, alle 10 Jahre wird es einen Sturm geben. Wird, wenn der Herr baut, einfach wieder ein großer Sturm alle 10 Jahre kommen und alles zusammenfallen? Ich habe das dem Herrn gesagt und er ist mein Zeuge. Ich möchte es nicht länger tun. Wenn ich das Werk tue und es zerstört wird, dann gebe ich auf. Herr, du sollst kommen und du sollst es machen. Ich habe keine Lust, dass wir zusammenkommen und bauen und bauen und bauen und nach 10 Jahren wird es wieder zerstört. Ist das nicht alles vergeblich? Ich habe das den Herrn oft gefragt. Wie willst du es bauen? Wenn du es mir nicht sagst, was soll ich denn machen? Wie wollen wir es denn bauen, wenn er es uns nicht sagt? Oh Herr, es steht hier geschrieben, das wahre Zelt ist von dem Herrn aufgerichtet und nicht von Menschen. Wir müssen hier eine kleine Pause einlegen. In Kapitel 9, Vers 11 sagt es wieder, aber Christus, der erschienen ist, als hoher Priester der kommenden Güter, der kommenden Güter. Natürlich ist das heute, weil es aus ihrer Sicht, aus der Sicht des alten Bundes war, sind diese kommenden Güter heute. Ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht. In Wirklichkeit ist der Tempel, den der Herr im neuen Bund aufbauen will, der ist himmlisch und geistlich, der ist nicht mit Menschenhänden gemacht, nicht von dieser Schöpfung, nicht von dieser Welt. Und nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen. Dank dem Herrn. Der neue Bund ist wirklich neu in allem. Alles ist neu. Vers 24. Ein erneutes Mal wird es hier wiederholt. Denn Christus ist nicht in das Heiligtum eingegangen, das mit Händen gemacht. Was von Menschenhänden gemacht war, bezieht sich auf das, was Mose auf der Erde getan hat. Was mit den Menschenhänden gemacht wurde, sind nur Abbilder des Wahrhaftigen. Aber im Himmel selbst es ist nicht dieser Himmel, was, was die in der Vorstellung der Menschen ist, aber es ist in den Himmeln, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Lasst uns auch Kapitel 11 anschauen. Amen. Jesus. Vers 10. Eigentlich Vers 9 und Vers 10. Durch Glauben lebte er als Gast in dem Land der Verheißung, dem guten Land, wie in einem Fremden. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob. Den Miterben derselben Verheißung. Er war wie ein Ausländer. Er war in einem fremden Land. Es sollte eigentlich sein Land sein, weil Gott ihm das gute Land verheißen hat. Aber warum war er dort wie in einem fremden Land? Bist du nur ein Besucher oder bist du in deinem eigenen Land? Wenn du nur ein Besucher bist, dann ist es zeitlich, du gehst auch wieder. So, er war in einem fremden Land und warum wohnte er in Zelten? Weil er, Vers 10, auf die Stadt wartete, welche die Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es ist himmlisch. Herr Jesus. Was wollt ihr, dass ich euch sage? In eurem Verständnis, in eurer Erkenntnis, was ist die Gemeinde? Wenn das, was wir hier bauen, nur eine irdische Gemeinde ist, dann ist es mit Menschenhänden gemacht. Außerdem ist es voll der Vorstellung von Menschen. Das gehört alles zur alten Schöpfung. Ist das die Gemeinde? Ist das das wahre Zelt? Haben wir die Sicherheit, dass Gott baut, dass dies der Bau Gottes ist? Weil in Kapitel 2 ist geschrieben, dass Mose treu war in allem bezüglich Gottes Hauses. Ja, und wir sind Gottes Haus. Es ist erwähnt, dass es von Gott gemacht ist. Ich weiß nicht, welches Gefühl ihr habt, wenn ihr diese Worte lest und hört. In Apostelgeschichte 7 hat Stephanus das bereits erwähnt. Er erwähnte Salomo, der den Tempel für Gott gebaut hatte, den Sohn Davids. Er hat diesen Punkt erwähnt und ein Wort hinzugefügt. Aber der allmächtige Gott wohnt nicht in einem Tempel, der von Menschenhänden gemacht ist. Der höchste Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhänden gemacht sind, ist. Und heute sagen wir bauen den Tempel Gottes. Wie viel ist von ihm gebaut und wie viel ist von dir und mir gemacht? Ist es halb-halb? Sagt es mir bitte. Amen. Das ist Apostelgeschichte 7, Vers 48 und 49. Gott wird nicht in etwas wohnen, das halb von ihm gemacht ist und halb von Menschen gemacht ist. Wir sagten, ein Ort, eine Gemeinde. Ist es ein Ort, eine menschengemachte Gemeinde oder eine gottgebaute Gemeinde? Die Leute sagen, oh, John Soh ist gegen den Grund. Nein, auf gar keinen Fall. Denk nicht, dass ich gegen den Grund der Gemeinde bin. Entschuldigung, ich sage viele Sachen, die ihr vielleicht nicht mögt, aber wenn ich es nicht sage, was sollen wir dann machen? Die Gemeinde in Ephesus. Was hat der Herr zu ihr gesagt? Du hast deine erste Liebe verlassen. Wenn du nicht Buße tust, wird was passieren? Ich werde deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen. Wir werden ihm dann vielleicht sagen, hey, Herr, wir stehen doch immer noch auf dem Grund. Wie kannst du den Leuchter wegnehmen? Wir stehen doch auf dem Grund. Ja, was ist das? Ist doch egal. Wenn du deine erste Liebe verlassen hast, selbst wenn du verwurzelt und gegründet bist im Grund der Gemeinde, dann wird er trotzdem weggestoßen werden. Seid bitte nicht böse auf mich. Das ist nicht, was ich gesagt habe, sondern was der Herr gesagt hat. Wir müssen hier lernen. Und wenn wir lauwarm sind, wie die Gemeinde in Laodicea, dann wird der Herr dich ausspucken. Er wird sich übergeben. Dieses Spucken ist nicht nur ein Spucken, sondern ein Übergeben. Er hat dich schon herausgespuckt und bist du dann immer noch die Gemeinde? Bezüglich der Gemeinde in Sardes sagt er, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde deinen Namen aus dem Buch des Lebens herauslöschen. Wenn der Name deiner Gemeinde nicht mehr im Buch des Lebens registriert ist, was ist dann? Was passiert dann? Thyatira, und wenn Thyatira nicht Buße tut, wird, hat der Herr gesagt, dann wird er mit dir kämpfen mit seinem zweischneidigen Schwert. So, sag mir bitte, kümmert sich unser Herr nur um den Grund der Gemeinde? Denkt ihr, der Aufbau der Gemeinde ist so einfach? Wenn es so einfach wäre, warum ist es dann heute in so einem Zustand der Verwirrung? So möge der Herr muss Barmherzigkeit mit uns haben. Ich will hier nicht kritisieren, das ist nicht mein Antrieb, meine Intention, aber ich will wissen, wie er seinen Tempel bauen wird. Er muss es uns sagen. Vielleicht willst du es nicht wissen, aber das ist dann dein Problem. Ich will es wissen. Ich muss seine Stimme hören. Ich muss seinen Willen verstehen. Ich möchte nicht noch einmal sehen, wie der Bau zerstört wird. Der Herr hat gesagt, die Pforten des Hades werden es nicht überwältigen. Ich wage es gar nicht mehr, diesen Vers zu lesen. O Herr, möge der Herr mir barmherzig sein. Aber hier ist es mehrmals erwähnt, dass er derjenige sein muss, der baut. Und es muss nach dem Muster gebaut werden, das gezeigt wurde, dem Muster im Himmel. Und es muss von Gott selbst aufgerichtet sein. Außerdem dürfen wir nicht eingreifen mit unseren Menschenhänden. Wir haben gar kein Gefühl, dass unsere Hände schmutzig sind. Deswegen sagt das Gebot, bevor ihr esst, müsst ihr eure Hände waschen, ansonsten werdet ihr krank. In Thailand ist es ein bisschen besser, weil sie sich nicht die Hände schütteln beim Grüßen, aber überall anders schütteln sie sich die Hände und deine Keime infizieren mich und meine infizieren dich und am Ende sind wir beide krank. Denkt ihr, dass die Hände von Menschen sauber sind? Ich sollte den Thai-Gruß lernen. Um mich selbst zu schützen. Tut nicht mehr die Hände schütteln, sondern grüßt euch so wie die Thailänder. Ansonsten, nach dem Händeschütteln müsst ihr gehen und die Hände waschen. Wie oft musst du am Tag deine Hände waschen? Bruder Chen, du bist ein Doktor. Oh, du musst oft deine Hände waschen am Tag. Obwohl es hier sich vielleicht lustig anhört, aber es zeigt, dass unsere Hände unrein sind und wir Gottes Tempels nicht bauen können. Das müssen wir klar erkennen. Wenn wir diesen Punkt klar erkennen, werden wir gesegnet sein. Amen. Und wir werden es dem Herrn erlauben, zu kommen und die Arbeit zu tun. Herr, komme und baue die Gemeinde. Du hast doch gesagt, du wirst die Gemeinde bauen. Und es ist im Hebräerbrief mehrfach erwähnt, dass du derjenige bist, der es macht. So, jetzt können wir vorangehen zu Kapitel 12, weil es auch noch mit Gottes Bau zu tun hat. Es bezieht sich auf Zion. Bezüglich Zion hat der Herr gesagt, in Vers 26 fangen wir an. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Und der Schreiber von Hebräerbrief sah dies. Und das noch einmal deutet an, dass das Geschaffene, das zu erschüttern ist, beseitigt wird. damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Wir alle müssen vorsichtig sein. Wo immer unsere Hände sich einmischen im Werk, wird alles erschüttert und weggetan werden. Wenn nicht heute, dann morgen oder nächsten Monat oder nächstes Jahr. Oder in 10 Jahren. Es wird erschüttert und weggetan werden, weil das nicht das ist, was Gott will. Das ist kein Witz. Und dieses Erschüttern ist von Gott bewusst gemacht, mit einer Absicht. Manchmal sagen wir, Herr, warum fällt es jetzt wieder zusammen? Es ist, weil Gott erschüttert. Die Himmel wackeln, die Erde wackelt, alles wird erschüttert. Damit alles, was von dieser Schöpfung, vom Menschenwerk ist, erneuert wird, dass die Dinge, die nicht erschüttert werden kann, das bedeutet, das sind die Dinge, die er gebaut hat, dass sie bleiben. Ich glaube, wenn wir heute Morgen allein diesen Punkt sehen, ist es genug. Wenn wir zu viel sagen, dann werdet ihr alles wieder vergessen. Amen. Bringt das vor den Herrn in einer guten Weise. Ansonsten, was immer wir tun, wird am Ende alles zusammenfallen. Paulus hat in 1. Korinther auch gesagt, es ist, was immer nicht mit Gold, Silber und Edelstein gebaut ist, und wenn es von Holz, Heu und Stroh gebaut ist, wird alles verbrannt werden, weggebrannt werden. Weil es nicht das ist, was Gott will. Und was immer Gott nicht will, wird verbrannt werden. Entschuldigung, manchmal sind meine Worte etwas zu stark, aber egal wie stark ich reden mag, es kann nicht stärker als der Hebräerbrief sein. Und ich kann auch immer noch lächeln. Lob den Herrn.